Ihr bereitet den Menschensohn, kommt zu einer Stunde, da ist nicht meint. Und Jesus Christus sagt, siehe, ich komme wie ein Dieb. So unerwartet. Wenn wir wüssten, wann der Dieb kommt, dann würden wir wachen, würden wir alles abschließen, dann würden wir bereit sein. Und das wird so plötzlich sein. Und das wird geschehen. Wann wird das geschehen? Wann hast du es ausgerechnet oder etwa? Oder wann hast du so eine Vorstellung? Also wenn du so die Bibel liest, die Offenbarung, also jeder irgendwo legt sich einen Zeitpunkt, da irgendwo muss das kommen, Jesu sein. Hast du so einen Zeitpunkt, so etwa im Sinn? Ja, gut, okay. Ja, das können wir aber nicht so einschätzen und sehen. Möglicherweise, das ist schon verkündigt worden. Aber auf jeden Fall, das kommt in die Zeit, da wir es nicht meinen. Genau da, wo wir es nicht meinen. Nicht da, wo wir es meinen, wie einige sagen. Zuerst muss das und das kommen. Zuerst muss der Antichrist sitzen im Tempel, muss erstmal Tempel gebaut werden. Und dies und jenes. Und dann wird dir angebetet. Und dann, sorry, also Menschensohn kommt in die Zeit, der es nicht meint. Nein, er kommt nicht in die Zeit. Wir können das gar nicht berechnen, wir können das gar nicht vorstellen. Und das ist gut so, dass wir nicht auf irgendwelche Termine uns festlegen, sondern dass wir uns konzentrieren auf die Worte, was Jesus gesagt hat. Seid auch bereit. Wir müssen bereit sein, zu jeder Zeit Rechenschaft abgeben vor Gott, sagt uns sein Wort. Interessant, der Johannes schreibt in einem seiner Briefe, Kinder, es ist die letzte Stunde. Wenn ich denke, wenn damals die letzte Stunde war, wir haben von Gerd gehört, also dass die vier Advent-Sonntage sind auf 4000 eigentlich so aufgeteilt im Grunde genommen. Ja. Und wir lesen ja in Psalmen oder Petrus auch, er greift die Gedanken und sagt, dass für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Und wenn damals, schreibt der Johannes, Kinder, es ist die letzte Stunde, wie weit sind wir dann jetzt? Sind das letzte Minuten oder sind das vielleicht die letzten Sekunden vielleicht sogar? Also Gott ist nicht an die Zeit gebunden und er weiß allein, wann das geschehen wird. Ja, also wann Jesus kommt, können wir uns nicht vorstellen und brauchen uns gar nicht berechnen. Wahrscheinlich brauchen wir das nicht, sonst hätte uns Gott offenbart. Und in dem vierten Buch Mose, glaube ich, da steht so ein Bibelvers, das, was offenbart ist, das ist den Menschen offenbart und was nicht offenbart ist, das ist des Gottes. Und das weiß der Gott, der Vater. Das Thema überhaupt in Bezug auf Wiederkommen Jesu ist immer so ein schweres Thema. Vor allem in moderner Theologie versucht man das zu meiden. Weil wenn du kommst auf das Thema, dass Jesus Christus kommt und entrückt die Gemeinde, ja die Gemeinde, dann fragt man sich ja, was ist Gemeinde, weltweite Gemeinde und so. Und dann möchte man so genauer wissen, dann stellt man die Fragen überhaupt, wer kommt denn mit? Welche Gemeinde, was ist gemeint, Gläubige? Und deswegen meidet man oft das Thema, weil einer vielleicht wird verunsichert oder verletzt, wobei das sehr wichtig ist. Und ich denke, da sollen wir auch nicht verschweigen. Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, dann tun wir das nicht verkehrt, dass wir unsere Haltung zu Gott prüfen. Und wenn das einiges noch zu bereinigen oder zu klären ist zwischen dir und Gott, zwischen mir und Gott, dass wir das auch noch tun, bevor der Herr kommt. Wer kommt denn eigentlich mit, wenn die Posaune erschallt? Also die in Christus sind, steht da in der ersten Linie. Ich habe das so versucht, ja, so sozusagen zu gliedern, also die Punkte, und dann kam ich praktisch auf so eine Checkliste, ja, die man eigentlich abhaken konnte. Und dann dachte ich, ist das wirklich der Sinn der Sache, also so irgendwelche Checkliste machen, damit jeder Mensch abhakt, passe ich da, das habe ich gemacht. Auf keinen Fall, das wollte ich nicht, dann habe ich das alles also beiseite geschoben. Aber so drei Punkte, so wie die Säulen, das ist aber meine Auslegung, ihr müsst das sehen. Vielleicht jemand sieht dann noch irgendwelche Punkte und sagt, das muss ich auch noch berücksichtigen und das auch, das ist so meine kurze Zusammenfassung. Wir haben ja nicht so viel Zeit, dass wir da hier gründlich für jeden Punkt viel Zeit nehmen, sondern das sind wie, ich würde sagen, für mich, das sind die drei Säulen, wie der Martin Luther aufgestellt hat, vier Säulen des Christentums, allein Christus, allein Gnade, allein Glaube und allein das Wort Gottes. So habe ich also hier so drei, würde sagen, tragende Säulen unseres Glaubens. In die erste Linie, wer kommt mit Jesus Christus, als er kam auf diese Erde, hat gesagt, tut Buße, lasset euch taufen, glaubt an das Evangelium, bekehrt euch zu Gott, ja. Wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet ihr umkommen. In der ersten Linie sollen wir Buße tun, umkehren von dem gottlosen Wandeln und uns zu Gott bekehren. Wir sollen uns taufen, unsere Sinn erneuern. Buße heißt ja Erneuerung des Sinnes, ja. Oder hier steht in Epheser 4, gut zusammengefasst, erneuert euch aber im Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wenn man umkehrt von dem gottlosen Wandeln und wendet sich zu Gott, dann wird der Mensch, wie die Bibel sagt, wenn man Gott Herz auftut, sagt die Bibel, dass wir der Mensch von Gott geboren werden, von Neuem geboren. Und Jesus Christus sagt in Johannes Kapitel 3, ihr müsst von Neuem geboren werden, sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Und wer von Neuem, wer geboren wird, also wisst ihr ja, wo meine Kinder geboren sind, müsste ich zum Rathaus fahren, eine Bescheinigung vom Krankenhaus abgeben und dann wurden meine Kinder eingetragen im Familienbuch und im Rathaus, auch wie heißt dieser Amt? Naja, wisst ihr, was ich meine, ja. Im Rathaus wurden die Kinder jedenfalls als Bürger eingetragen. Und wenn wir vom Neuen geboren werden, oder die Johannes schreibt im ersten Kapitel, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen oder Vollmacht. Wenn wir Christus aufnehmen in unsere Herzen, haben wir diese Vollmacht, Gottes Kinder zu heißen, und werden wir in das Buch des Lebens eingetragen. Und die Bibel spricht von einem Buch des Lebens. Das lesen wir schon bei Mose, das lesen wir in Psalmen und im Neuen Testament immer wieder. Jesus Christus spricht auch vom Buch des Lebens, dass wir sollen uns freuen, dass unsere Namen im Buche des Lebens sind. Das ist der erste Punkt, also mehr oder weniger Bekehrung, Buße, Wiedergeburt. Der zweite Punkt, zweite Säule, habe ich so zusammengefasst, Matthäus 5, 8, wir kennen alle diese Seligpreisungen. Selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Als ich so darüber überhaupt nachdachte, das erste, was mir einfiel, Hiob, Kapitel 25, weil er Hiob sich verteidigt hat, dass er hat keine Gewissensbisse über keinen einzigen Tag seines Lebens, dann sagt ihm irgendwann einer seiner Freunde, wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Wie kann rein sein ein von Weibe Geborener? Kann überhaupt der Mensch reines Herz haben? Wir lesen den Propheten, kann denn ein Moor seine Farbe wechseln, ein schwarzer Afrikaner, ein farbiger, oder Leopard seine Flecken? So konnte auch ihr nichts Gutes tun, die ihr böse seid. Im Herzen sind wir böse, aber hier selig sind die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Reines Herz können wir selber nicht bekommen. So viel Spülmittel oder Reinigungszeug gibt es nicht. Gibt es aber nur ein Mittel, das uns reinmachen kann, das uns vor Gott gerecht machen kann, das ist das Blut Jesu, seines Sohnes. Im 1. Johannes 1. Kapitel lesen wir, dass das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und ist die Wahrheit gar nicht in uns. Wir müssen uns reinigen durch Blut Jesu Christi. Wenn wir aber Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Um rein zu werden vor Gott, reines Herz zu haben, brauchen wir Blut Jesu Christi. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner. Und wenn einer sagt, ich kann auch so bestehen, ich bin ein guter Mensch, so machst du Gott zum Lügner. Ohne Blut Jesu Christi haben wir keine Chancen. Und wenn wir dann Hebräerbrief lesen, der an Hebräer gerichtet wurde, weil sie am besten Alten Testament kannte. Das Alte Testament war eigentlich ein Schattenbild nur auf Jesus Christus. Und da steht Hebräer 9, 13, 14, denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gottes dargebracht hat, unsere Gewissen reinigen von dem toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Wie viel mehr, wenn das Blut damals, was die Juden geopfert haben, das Volk Israel im Tempel, es hat gereinigt. Also da waren Ritualen, da musste der Mensch also ein Opfer bringen, dann müsste das alles ablaufen, so wie das beschrieben ist. Oder die Asche, die Kuh, eine Kuh musste verbrannt werden und dann musste so das ins Wasser und das war so als Reinigung vorgesehen werden für bestimmte Sachen. Und wie viel mehr wird das Blut Christi reinigen uns, eines heiligen Lammes. Ein dritter Punkt. Wir haben schon wenig Zeit, ich bin schon zu weit. So, dann dritter Punkt habe ich, Heiligung. Überschrift gemacht, ja, Heiligung. Keiner predigt gerne über die Heiligung, weil dann steht man direkt unter den Beschuss. Ja, ist er selbst denn heilig, der Prediger, dass er uns hier schlechtes Gewissen einredet? Ihr Lieben, ich werde vor Gott beantworten. Ich werde verantworten für das, was ich getan habe, für meine Sünden. Das weiß ich ganz genau. Und was ich vor Gott nicht gebracht habe, werde ich auch vor Gott verantworten. Aber über Heiligung verschweigen, das sollen wir nicht. Wie schmerzhaft das manchmal auch ist, wie unangenehm das auch manchmal ist, aber im Hebräer 12, 14 steht, jagend nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Letzte Zeit hören wir diese moderne Theologie, ja, komm zu Jesus, dann kannst du dich verwirklichen, er hilft dir alles, dass du im Leben alles erreichst, du wirst reich, erfolgreich, wohlhabend. Es steht nirgendwo sowas in der Bibel, da steht eher umgekehrt. Wer sein Leben gewinnen sucht, der wird das verlieren und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird das finden. Vielleicht nicht in dieser Welt, auf jeden Fall. Es gibt keine Versprechungen für uns, dass wir hier werden. Wunderbares, schönes Leben. Natürlich, wenn wir Gott gehorsam und treu an Gottes Seite stehen, dass Gott uns segnet in vielen Sachen, dass wir irgendwo vielleicht es uns besser geht als manch einem Gottlosen. Aber es gibt keine Sicherheit. Wir lesen von den Propheten, die ermordet wurden, zersägt, durch Schwert getötet, verfolgt, auch also alle. Also zumindest also nach Überlieferungen, alle Aposteln sind, außer vielleicht Johannes, also keiner ist den eigenen Todes gestorben. Alle wurden durch Schwert oder durch irgendwelche Martyrium hingerichtet. Wir können nicht als Christen leben wie die Ungläubigen. Das warnt uns die Bibel davon. Und das lesen wir immer wieder. In den Römer 12, 2 steht, stellt euch nicht diese Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Stellt euch nicht diese Welt gleich. Oder wir haben gelesen, zieht neuen Menschen an. Wir können nicht leben wie die, die in die Welt sind. Ihr Lieben, Gott erwartet von uns mehr. Er hat uns viel anvertraut. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Und wenn jemand sagt, ja, ich habe mich bekehrt, das muss doch reichen, Jesus Christus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern der den Willen tut meines Vaters im Himmel. Das heißt nicht nur Herr, Herr nennen, sondern auch den Willen tun. Was sagt ihr zu mir, Herr, Herr, an anderer Stelle? Und tut nicht das, was ich euch sage. Also wir sollen schon uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, damit wir den Wesen Gottes kennen und damit wir überhaupt wissen, was Gott von uns als seinen Kindern erwartet. Und von meinen Kindern erwarte ich natürlich, dass sie sich anders benehmen, also wenn zumindest in meiner Gegenwart, als von den fremden Kindern. Ja? Und wenn wir zu Kindern Gottes uns zählen, dann sollen wir auch dementsprechende geistliche Haltung haben. 1. Korinther 6, 9-11. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Lasst euch nicht irreführen. Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Lasst euch nicht irreführen. Das ist eine Hindeutung auf die Gemeinde. Es waren in die Gemeinde manche, die so lässig und träge waren und gleichgültig damit umgegangen. Lasst euch nicht irreführen an die Korinther. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolte, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseren Gottes. An die Gemeinde, an uns sind die Worte hingerichtet. Wisst ihr das nicht? Sollen wir wissen. Lasst euch nicht irreführen, wenn einer euch was anderes sagt. Glauben und geheiligt sein gehört zu unserem geistlichen Leben. Und die Bibel sagt, dass es sogar gibt es einige, die draußen bleiben. In Offenbarung 22, Vers 15, draußen sind. Also nicht im Haus Gottes, nicht in dem himmlischen Jerusalem. Draußen sind die Zauberer, die Unzüchtiger und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Entweder glauben wir an die Wahrheit und das Wort Gottes ist die Wahrheit, oder wir glauben der Lüge. Oder wir glauben, entweder glauben wir Christus oder wir glauben dem Charles Darwin. Wir entscheiden uns, wen glauben wir? Der Wahrheit oder der Lüge? Aber die, die Lüge mehr lieben, die werden draußen bleiben. Deswegen bitte, denk darüber nach. Wir sollen achten, dass wir keiner von uns ein böses und ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott. Ist auch an die Hebräer geschrieben, auch an die Gläubigen. Wir sollen Acht haben, wie wir leben in der Heiligung. Also diese drei Punkte sollen wir immer beachten. Sich zu Gott bekehren, die Herzen reinigen und in Heiligung wandeln. Jetzt kommt die Frage, kann ich denn da wirklich sicher sein, dass ich dabei bin bei der Entrückung? Ja, das kann man wissen. Also in gläubigen Kreisen unter Christen sagt man dazu die Heilsgewissheit, heißt das Wort. Ja, die Heilsgewissheit haben wir, wenn wir glauben, das, was Jesus Christus sagt. Und sein Wort sagt, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, durch sein Treu und Gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und dann lesen wir in Römer, dass sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Gottes Geist bezeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind, Miterben Christi und Gottes Heilsgenossen. Und da steht im 1. Johannes 5, 7, 8, denn drei sind, die das bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut und die drei stimmen überein. Der Geist Gottes, der in uns wohnt, der bezeugt, Wasser, das ist meistens in Bezug auf die Reinigung, aber auch auf die Taufe und das Blut Christi, das uns reinigt. Somit sind wir langsam zu Ende gekommen. Die Zeit ist schon zu weit fortgeschritten, hat heute ein bisschen länger gedauert. Ich möchte bitten da um Entschuldigung. Mit letztem Wort möchte ich das abschließen. Aus den Sprüchen 10, 28, das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber der gottlosen Hoffnung wird verloren sein. Und wenn jemand hier in diesem Raum ist, der vielleicht denkt oder der diese Botschaft hört und denkt, das alles habe ich aber nicht. Ich habe mich weder zu Gott bekehrt, ich habe weder mich gereinigt noch irgendwie in Heiligung gelebt. Eigentlich, ich spüre, dass die Sündenlast, der Druck mich bald. Ich möchte aber dabei sein bei der Erdrückung. Nutz noch die Zeit, noch ist die Gnadezeit. Such ein Gespräch mit Prediger, such ein Gespräch mit dem Pastor. Also komm einen Schritt Gott entgegen, Gott macht dir zwei Schritte entgegen oder noch mehr. Warte nicht. Solange der Jesus nicht gekommen ist, ist die Möglichkeit da. Aber wenn der Jesus kommt, dann ist die Tür verschlossen. Ich wünsche, dass jeder hier in diesem Raum und jeder, der das hört, auch dabei ist, wenn der Jesus Christus kommt. Ihm gehört die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten noch. Ja, unser himmlischer Vater, im Namen Jesu dürfen wir uns vor dir treten. In der Hoffnung, Herr, dass du bald deinen Sohn schickst und uns von dieser Erde abholst. Du weißt, Herr, allein, welche Zeiten auf uns zukommen. Und du weißt allein die Zeit, wann die Erdrückung geschieht. Aber du hast uns nochmal vor die Augen geführt, dass wir sollen wachen und beten, dass wir sollen wachsam sein, dass wir sollen allezeit bereit sein, wenn du kommst. Herr, bitte segne jeden hier von uns, jeden, der diese Predigt hört, dass wir auch dabei sind, wenn du wiederkommst. Und lass uns, Herr, dieses Wort im Herzen wirken, dass wir getröst sind, auch wenn wir am Ende unseres Lebens stehen oder am Anfang, dass wir das im Glauben tragen, dass wir noch die Ewigkeit haben vor dir und unser Leben in Heiligkeit leben. Herr, segne uns, Herr, dabei. Segne uns auch nachhinein beim Nachdenken und schenk uns deinen Frieden und Freude und bewege die Menschen, die noch nicht den Glauben erfasst haben, zu dir, klopf in ihre Herzen, Herr, und rette sie, Herr, aus dieser Welt. Wir danken, loben und preisen, Herr, dass wir zu dir wenden dürfen und schenk deinen Segen uns allen. Amen.